Willkommen zu unserer heutigen Analyse. Stellen Sie sich mal vor, da erfindet jemand etwas wirklich Revolutionäres. Etwas, das unsere ganze Welt für immer verändern könnte. Die logische Reaktion wäre doch pure Begeisterung, oder?
Müsste man meinen, ja.
Aber die Geschichte, die Sie uns heute vorgelegt haben, die zeigt oft das genaue Gegenteil. Wir schauen uns heute mal an, was passiert, wenn eine geniale Idee auf eine zutiefst verängstigte Gesellschaft trifft.
Mhm.
Konkret geht es um die Geburtsstunde des Automobils in Großbritannien und um ein Gesetz, das so absurd war, dass es den Fortschritt für Jahrzehnte an die Kette legte, den berüchtigten Red Flag Act. Unsere Mission ist es, gemeinsam mit Ihnen durch Ihre Quellen zu gehen und zu verstehen, warum das passiert ist. Wir wollen nicht nur die Geschichte nacherzählen, sondern die Mechanismen dahinter freilegen.
Genau.
Sich mit aller Macht gegen eine Technologie zu stemmen, die Ihnen am Ende ja nützen wird. Es geht um wirtschaftliche Ängste, um öffentliche Panik und darum, wie ein Gesetz zum Symbol für diesen Kampf zwischen gestern und morgen werden kann.
Und genau das macht diese Fallstudie so unglaublich relevant. Auch heute noch. Was Sie uns da an Material geschickt haben, ist ja viel mehr als nur eine verstaubte Anekdote aus dem 19. Jahrhundert.
Das ist es.
Es ist im Grunde eine Blaupause, ein Muster, das sich immer und immer wieder wiederholt, wenn eine disruptive Technologie auf den Markt kommt. Der erste Impuls ist fast nie Neugier, sondern Kontrolle.
Kontrolle, ja.
Der Versuch, das Neue und Unheimliche in die Regeln und Geschwindigkeiten des Alten zu zwingen. Unser Ziel ist es heute, dieses Muster zu entschlüsseln, damit wir es vielleicht erkennen, wenn es uns heute wieder begegnet.
Ein sehr guter Punkt. Dann lassen Sie uns mal die Zeitmaschine anwerfen. Wir landen in Großbritannien Mitte des 19. Jahrhunderts. Wenn man da auf die Straße schaut, was sieht man? Ich stelle mir Lärm vor, Pferde, das Klappern von Hufen auf Kopfsteinpflaster.
Absolut. Die Pferdekutsche ist auf dem Höhepunkt ihrer Entwicklung. Sie ist das Maß aller Dinge für den Individualverkehr.
Klar.
Gleichzeitig hat die Eisenbahn schon begonnen, das Land mit eisernen Adern zu durchziehen und die großen Distanzen zu überbrücken. Man hat also ein perfekt eingespieltes System. Das Pferd für die Kurzstrecke, den Zug für die Langstrecke. Das war eine Welt, die in sich funktionierte und in der Zehntausende, wenn nicht Hunderttausende von Menschen ihr Auskommen hatten.
Und genau da, mitten in diese Welt aus Pferdeäpfeln und Hufgeklapper, platzt plötzlich diese neue Erfindung rein, das selbstfahrende Straßenfahrzeug. Ein Wagen ohne Pferd. Man sollte doch meinen, die Leute wären aus dem Häuschen gewesen. Endlich kein Dreck mehr, keine störrischen Tiere.
Das Gegenteil war der Fall. Die Reaktion war pure Ablehnung, fast schon Abscheu.
Wirklich?
Ja. Diese ersten pferdelosen Kutschen waren ja keine eleganten, leisen Teslas. Das waren laute, zischende, rauchende Ungetüme.
Okay.
Sie waren unzuverlässig, stanken und machten einen Höllenlärm. Stellen Sie sich vor, so ein Ding kommt scheppernd um die Ecke. Die Pferde, die den Verkehr ja dominierten, sind in Panik durchgegangen.
Verstehe.
Für die Menschen war das kein Fortschritt. Das war eine gefährliche Störung des öffentlichen Friedens. Eine unnötige Spielerei für ein paar exzentrische Tüftler.
Gegen eine Erfindung aufzubringen? In Ihren Quellen werden ja zwei Hauptgründe genannt.
Genau, und das ist der Kern der Sache. Der erste Grund war die knallharte wirtschaftliche Bedrohung.
Mhm.
Man muss sich dieses riesige Ökosystem vorstellen, das komplett vom Pferd abhing. Das waren nicht nur die Kutscher. Das waren die Schmiede, die die Hufeisen machten, die Sattler, die Wagenbauer, die Stallbesitzer, die Futterhändler. Eine gigantische Industrie.
Klar, eine ganze Infrastruktur.
Und die sahen alle ihre Felle davon schwimmen. Aber es kommt noch besser. Selbst die supermoderne, mächtige Eisenbahnlobby sah in diesen kleinen, individuellen Fahrzeugen eine zukünftige Bedrohung für ihr Monopol auf den Überlandverkehr.
Das ist ja faszinierend. Das erinnert mich sofort an die Reaktionen der Taxi-Innungen auf das Aufkommen von Uber und anderen Fahrdiensten.
Absolut.
Da ging es ja auch vordergründig um Sicherheit und Lizenzen, aber im Kern war es die nackte Angst vor dem Verlust des eigenen Geschäftsmodells.
Exakt derselbe Mechanismus. Es ist der organisierte Widerstand der etablierten Ordnung gegen den Störenfried. Die Argumente klingen immer vernünftig. Es geht um Arbeitsplätze, um Sicherheit, um bewährte Qualität.
Richtig.
Aber dahinter steckt die Angst vor der Veränderung, die einem die Geschäftsgrundlage entzieht. Das war damals so und das ist heute nicht anders. Der zweite
Und öffentlich viel wirksamere Grund waren aber die Sicherheitsbedenken.
Aha.
Und die waren, das muss man fairerweise sagen, nicht komplett aus der Luft gegriffen.
Sie sagen, die Bedenken waren nicht nur abstrakt. Gab es da einen konkreten Auslöser in den Quellen? Einen Vorfall, der diese diffuse Angst in handfeste Panik verwandelt hat? Eine Art Patient Null für diese Technologiefeindlichkeit?
Den gab es in der Tat. Einen Vorfall, der zwar schon viel früher stattfand, aber dessen Geschichte immer wieder erzählt wurde und der sich ins kollektive Gedächtnis eingebrannt hat.
Und zwar?
Wir sprechen vom Erfinder Richard Trevithick und seinem London Steam Carriage aus dem Jahr 1803. Das war eines der allerersten dampfbetriebenen Fahrzeuge überhaupt. Die Anekdote, die in ihren Unterlagen steckt, ist bezeichnend. Trevithick und sein Partner ließen das Fahrzeug nach einer Testfahrt kurz stehen, um in einem Pub etwas zu essen und vergaßen dabei, das Feuer im Kessel zu löschen.
Oh, das klingt nicht gut.
Das war es auch nicht. Der Druck im Kessel baute sich weiter auf, das Fahrzeug setzte sich von selbst in Bewegung, rollte führerlos die Straße hinunter, krachte in eine Hauswand und setzte das Gebäude in Brand.
Ach du meine Güte.
Es wurde niemand verletzt, aber die Geschichte war natürlich ein gefundenes Fressen. Eine führerlose Höllenmaschine, die von selbst losfährt und Feuer legt. Das war das perfekte Bild, um alle Ängste zu bestätigen.
Ein einzelner, brennender Schuppen als Sargnagel für eine ganze Technologie, das ist doch eigentlich verrückt.
Psychologisch ist das überhaupt nicht verrückt, sondern absolut erwartbar. Das ist ein klassisches Beispiel für das, was man in der Verhaltenspsychologie die Verfügbarkeitsheuristik nennt.
Okay, erklären Sie mal.
Unser Gehirn bewertet das Risiko einer Sache nicht anhand von Statistiken, sondern danach, wie leicht uns ein passendes Bild dazu einfällt.
Ah, verstehe.
Ein einzelnes, dramatisches, bildstarkes Ereignis wie ein brennender Schuppen oder ein Flugzeugabsturz hat eine unendlich größere emotionale Wucht als jede noch so trockene Statistik über die relative Sicherheit. Dieser Brand wurde zum Symbol. Er machte die abstrakte Gefahr greifbar und lieferte die visuelle Munition für alle Gegner dieser Technologie.
Man hat also diese brodelnde Mischung aus öffentlicher Panik, angefacht durch solche Schauergeschichten und dem massiven Druck der Wirtschaftslobbys, da muss die Regierung ja fast schon handeln. Wie genau sah diese Reaktion denn aus, die in den Quellen beschrieben wird?
Die Regierung tat das, was Regierungen in so einer Situation oft tun. Sie erließ ein Gesetz, das vorgab, das Problem zu lösen, in Wirklichkeit aber vor allem die Öffentlichkeit beruhigen sollte. Das Ergebnis war der Locomotive Act von 1865, der schnell seinen Spitznamen weg hatte, der Red Flag Act.
Und wenn man sich die Regeln dieses Gesetzes anschaut, die Sie mir geschickt haben, dann fasst man sich an den Kopf. Erzählen Sie mal.
Es ist wirklich atemberaubend. Erstens, jedes Fahrzeug brauchte eine Besatzung von mindestens 3 Personen.
3?
Ja. Einen Fahrer, einen Heizer für die Dampfmaschine und jetzt kommt's. Eine dritte Person, die zu Fuß mindestens 55 Meter vor dem Fahrzeug herlaufen musste.
Moment, ich muss das kurz verarbeiten. Ein Mann musste 55 Meter, also mehr als die halbe Länge eines Fußballfeldes, vor dem Auto herlaufen. Wozu?
Seine Aufgabe war es, eine rote Flagge zu schwenken, um den restlichen Verkehr, also Reiter und Kutschen, vor dem nahenden Ungetüm zu warnen.
Okay.
Und wenn ein Pferd unruhig wurde, musste er dem Fahrer signalisieren, sofort anzuhalten, den Motor abzustellen und zu warten, bis das Pferd sicher vorbeigeführt war.
Unglaublich.
Dieser Mann war im Grunde ein menschliches Brems- und Warnsystem in einem.
Das ist ja an Absurdität kaum zu überbieten. Aber es wird noch besser, richtig? Es ging ja auch um die Geschwindigkeit.
Oh ja. Und hier wird die innovationsfeindliche Absicht des Gesetzes am deutlichsten. Die erlaubte Höchstgeschwindigkeit auf dem Land betrug 4 Meilen pro Stunde, also etwa 6,4 km/h.
Das ist flottes Schritttempo.
Genau. Und in den Städten war es noch drastischer. 2 Meilen pro Stunde. Das sind 3,2 km/h.
Das ist ja langsamer als gehen.
Ich glaube, die meisten Spaziergänger sind schneller. Man hat also eine Zukunftsmaschine erfunden, die potenziell die Mobilität revolutionieren könnte und zwingt sie per Gesetz, sich von einem Fußgänger überholen zu lassen. Die Ironie ist ja kaum auszuhalten.
Aber warum macht man so etwas? Das kann doch nicht nur Dummheit gewesen sein. Da muss doch eine Absicht dahinter stecken.
Absolut. Und das ist eine der schärfsten Einsichten, die ihre Quellen liefern. Hier sehen wir ein klassisches Muster, Wir regulieren nicht die tatsächliche Gefahr, sondern die gefühlte Gefahr.
Ah, okay.
Die rote Flagge und das Schneckentempo waren keine ernsthaften technischen Sicherheitsinstrumente. Sie waren ein psychologisches Beruhigungsmittel für die Öffentlichkeit und ein riesiges Geschenk an die Pferdelobby.
Es war also reine Symbolpolitik.
Genau. Das Gesetz signalisierte, seht her, wir haben dieses gefährliche Biest gezähmt, es ist an der Leine und kann euch nichts tun. Der technologische Vorteil der Maschine, die Geschwindigkeit, wurde damit komplett eliminiert. Man hat das Automobil im Grunde in eine sehr, sehr ineffiziente Pferdekutsche ohne Pferd verwandelt.
Okay, man hat die Innovation also erfolgreich abgewürgt. Aber wie haben die Menschen das damals gesehen? Kam das wirklich allen so absurd vor oder fanden die das gut?
Für eine ganze Weile fanden das viele Menschen absolut vernünftig und richtig. Für die Landbevölkerung, die um ihre Tiere fürchtete, und natürlich für alle, die ihr Geld mit Pferden verdienten, war das Gesetz ein Segen.
Mhm.
Es schien, als würde der Staat die vertraute, alte Ordnung vor diesem ungestümen neuen Eindringling schützen. Das Gefühl der Sicherheit war wichtiger als der abstrakte Gedanke an Fortschritt.
Aber irgendwann muss die Stimmung doch gekippt sein.
Sie kippte, als die Technologie besser wurde. Die Autos wurden über die Jahre zuverlässiger, leiser und sicherer.
Logisch.
Und je besser sie wurden, desto lächerlicher wirkte dieses Gesetz. Das Bild des Mannes mit der roten Fahne wandelte sich vom Symbol der Sicherheit zum Symbol der peinlichen Rückständigkeit. Man stelle sich vor, ein britischer Ingenieur entwickelt einen fantastischen neuen Motor, aber er darf ihn nur mit 3 km/h durch die Stadt bewegen. Die Frustration in der britischen Ingenieurszunft muss grenzenlos gewesen sein.
Was waren denn die langfristigen Folgen dieses, naja, nennen wir es beim Namen, dieses Schildbürgerstreichs auf nationaler Ebene?
Die Folgen waren verheerend für die britische Industrie. Während Großbritannien über 30 Jahre lang gesetzlich auf der Bremse stand, passierte im Rest von Europa etwas völlig anderes.
Okay.
In Ländern ohne solch drakonische Gesetze, ihre Quellen nennen hier vor allem Deutschland und Frankreich, konnte sich eine richtige Automobilindustrie entwickeln.
Das heißt, während in London ein Mann mit einer Fahne vor einem Auto herlief?
Haben in Deutschland Leute wie Karl Benz und Gottlieb Daimler die Grundlagen für eine ganze Schlüsselindustrie gelegt.
Wahnsinn!
Sie konnten testen, sie konnten Rennen fahren, sie konnten ihre Motoren verbessern, Märkte erschließen. Großbritannien, das in der industriellen Revolution eigentlich führend war, hat den Anschluss in einer der wichtigsten Zukunftstechnologien komplett verloren.
Das ist hart.
Das Land hat sich selbst einen 30-jährigen technologischen Rückstand verordnet, aus reiner Angst vor dem Neuen.
Wann war dieser Spuk denn endlich vorbei?
1896, nach 31 Jahren, wurde der Red Flag Act endlich aufgehoben.
Endlich.
Das Tempolimit wurde auf für damalige Verhältnisse rasante 14 Meilen pro Stunde, also etwa 22,5 km/h, angehoben. Und die Pflicht des Fahnenträgers wurde abgeschafft.
Das war dann der Wendepunkt.
Das war der Startschuss für die britische Autoindustrie. Aber der Schaden war angerichtet. Den Vorsprung, den sich andere Nationen in diesen 3 Jahrzehnten erarbeitet hatten, konnte Großbritannien für eine sehr lange Zeit nicht mehr aufholen. Wenn wir also versuchen, die Lektion aus ihren Quellen zu destillieren, dann ist es diese. Die Geschichte des Red Flag Act ist ein Lehrstück über das brandgefährliche Ungleichgewicht zwischen dem verständlichen Bedürfnis, Risiken zu managen und der realen Gefahr, Innovation durch Panik und überzogene Regulierung zu erwürgen.
Mhm.
Die Ängste damals waren echt und nachvollziehbar. Aber die Reaktion war irrational, unverhältnismäßig und hat dem eigenen Land massiv geschadet.
Und für Sie als unseren Zuhörer liegt die Relevanz genau hier. Diese Geschichte zeigt ja nicht, dass man keine Regeln für neue Technologien braucht.
Nein, natürlich nicht.
Aber sie zeigt, wie fatal es ist, wenn Regeln nicht dazu dienen, eine Technologie sicher zu gestalten, sondern sie im Kern zu verhindern. Es gibt da einen Satz in Ihren Unterlagen, der das auf den Punkt bringt. Es ist eine Lektion über den letztlich unaufhaltsamen Fortschritt der Technologie.
Genau.
Man kann ihn bremsen, man kann ihn umleiten, aber aufhalten kann man ihn nicht. Die Frage ist nur, welchen Preis man als Gesellschaft für die Verzögerung zahlt und wer am Ende davon profitiert.
Fassen wir das für Sie also nochmal zusammen. Sie haben uns Material geliefert, das zeigt, wie eine explosive Mischung entsteht. Da ist zum einen die massive wirtschaftliche Verunsicherung einer etablierten Branche.
Richtig.
Dazu kommt eine konkrete Sicherheitsangst, befeuert durch einen einzigen plakativen Unfall, der zum Symbol wird. Und all das mündet in einer öffentlichen Stimmung, die die Politik zu einer Gesetzgebung treibt, die eine der vielversprechendsten Technologien des Jahrhunderts für eine ganze Generation ausbremst und die industrielle Führungsposition eines Landes in diesem Sektor pulverisiert.
Und das führt uns unweigerlich zu einer Frage, die weit über das heutige Material hinausgeht und die uns alle noch eine Weile beschäftigen sollte. Wenn wir diese Geschichte als Blaupause nehmen, stellt sich die Frage, welche roten Flaggen halten wir vielleicht gerade jetzt in die Höhe? Wo bremsen wir aus Angst vor Technologien wie künstliche Intelligenz, Gentechnik oder Fusionsenergie gerade einen Fortschritt aus, dessen wahre Kosten wir, genau wie die Menschen damals, erst in 30 Jahren verstehen werden? Mit diesem Gedanken entlassen wir Sie für heute.